Deutschlandfunk, das war der Tag.
Im Studio ist heute Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Das war ein merkwürdiger Gast, den Angela Merkel da heute in Berlin hatte. Der britische Premierminister Boris Johnson war da und der hatte vor allem beim Thema Brexit eine eindeutige Botschaft an die Kanzlerin.
We can do it. Wir schaffen das, I think is the phrase.
Boris Johnson bei Angela Merkel. Eins unserer Themen gleich. Donald Trump hat einen Staatsbesuch in Dänemark abgesagt. Er fühlt sich schlecht behandelt, sagt er, durch die dänische Regierungschefin. Die wollte nämlich nichts wissen von seinem Interesse an Grönland. Eine interessante Geschichte, die wir mit der USA-Expertin Constanze Stelzenmüller besprechen werden. Und Annegret Kramp-Karrenbauer, die Bundesverteidigungsministerin, hat im Irak Opfer des Islamischen Staates getroffen. Auch darüber werden wir im Laufe dieser Sendung berichten. Zunächst aber nach Berlin. Es ist ein Überbleibsel der Geschichte, aber für deutsche Finanzpolitiker ein liebgewonnenes Überbleibsel, der Solidaritätszuschlag. Das ist eine Erfindung aus der Zeit der Wiener Vereinigung, sollte eigentlich nur vorübergehend erhoben werden, aber ist jetzt trotzdem schon fast 30 Jahre alt. Jetzt geht seine Zeit allerdings wirklich zu Ende. Das Bundeskabinett hat heute ernst gemacht und ein Gesetz beschlossen, das den Soli abschaffen soll. Zumindest für 90% der Deutschen. Volker Fintermer berichtet.
Der Titel der Reform ist ausnahmsweise einmal kurz. Gesetz zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995 heißt es da in wenigen Worten. Doch schon in der Erläuterung beziehen sich die Experten aus dem Finanzministerium auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das in einem zurückliegenden Urteil bereits eine nur teilweise Entlastung beim Soli aus sozialen Gründen gestattet hatte. Und das ist auch der Grund dafür, weshalb Bundesfinanzminister Olaf Scholz die Klageandrohung von FDP-Chef Christian Lindner als sachlich unbegründet und ohne Aussicht auf Erfolg ansieht.
Ich bin sehr sicher, das Bundesverfassungsgericht hat ja schon mehrfach zum Soli Entscheidungen getroffen. Die kann man sich genau angucken. Und daraus ergibt sich schon, dass auch die bisherige Freigrenze, die wir hatten, zulässig war und dann die neue wohl auch zulässig sein wird. Denn wir haben ja noch weiter Aufgaben der deutschen Einheit zu finanzieren, auch in den 20er Jahren. Und dann ist es nur gerecht, dass diejenigen, die sehr viel verdienen, dazu auch den Beitrag noch leisten.
So Scholz in der ARD. Formal werden mit dem Gesetz nur die bereits bestehenden Freigrenzen im Einkommensteuerrecht deutlich angehoben. Faktisch bedeutet das, dass bis zu einem Bruttoeinkommen von knapp 74.000 Euro für Ledige keine Abgabe mehr fällig wird. Bei darüberliegenden Einkommen wird der Soli nicht sofort in voller Höhe von derzeit 5,5% der Einkommensteuer fällig, sondern steigt in der sogenannten Milderungszone allmählich an. Erst ab einem Einkommen von über 109.000 Euro für Ledige greift dann der volle Satz. Für Paare und Familien gelten entsprechend dem Steuerrecht deutlich höhere Werte. Damit werden neben der vollen Entlastung für 90% aller Steuerzahler ab dem Jahr 2021 weitere 6,5% nur noch einen Teil der Abgabe zahlen. Allein die übrigen 3,5% aller Steuerzahler werden weiter voll zur Kasse gebeten. Mit einem Volumen von anfangs knapp 10 und fast 12 Milliarden Euro im Jahr 2024 ist das eine deutliche Steuerentlastung, die auch nicht mehr gegenfinanziert werden muss.
Das, was wir heute im Kabinett beschlossen haben, ist im Haushalt eingepreist. Wir haben eine Finanzplanung auf den Weg gebracht, bei der wir die Beschlüsse der Koalition schon berücksichtigt hatten. Und dass wir diese Einnahme 2021 nicht mehr haben werden, ist Gegenstand meiner Finanzplanung,
sagt Finanzminister Olaf Scholz. Die Union hat den Beschluss im Kabinett mitgetragen, obwohl Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier mit einem eigenen Entwurf für die vollständige Abschaffung des Soli bis zum Jahr 2026 dagegen gehalten hatte.
Es ist ja so, dass das, was jetzt im Kabinett beschlossen wird, dem entspricht, was im Koalitionsausschuss von Olaf Scholz angeboten worden war. Ich werde aber weiterhin dafür werben, dass wir im parlamentarischen Verfahren die SPD überzeugen, noch Änderungen vorzunehmen.
Finanzminister Olaf Scholz sieht dagegen weitere Entscheidungen zum Soli erst in der kommenden Legislaturperiode, wobei die SPD die Besserverdienenden zumindest über die Einkommensteuer weiter an den Kosten der Einheit beteiligen will. Das forderte heute auch die Grünen-Chefin Annalena Baerbock.
Volker Fintermer berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. Boris Johnson, der neue britische Premierminister, macht immer wieder klar, dass er keine Angst hat vor einem harten Brexit, vor einem Austritt seines Landes aus der Europäischen Union ganz ohne Deal. Seine europäischen Gesprächspartner, die lassen sich von solchen Beteuerungen und Drohungen allerdings auch nicht mehr sonderlich beeindrucken. Und so erleben wir zurzeit, dass der britische Regierungschef immer wieder Drohungen ausstößt, die allerdings ungehört verhallen. Heute ist Johnson nun nach Berlin gekommen, um mit Angela Merkel persönlich zu sprechen, auch über den Brexit. Stefan Detjen hat das für uns beobachtet.
Empfang mit militärischen Ehren. Das gibt's nur einmal, jedenfalls für Regierungschefs aus EU-Ländern, nämlich zum ersten, dem Antrittsbesuch. Boris Johnson zeigte sich begeistert.
Chancellor Angela, thank you so much for that amazing welcome that I've just had. I don't think I've had one like it in my life.
Sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehabt, schwärmte Johnson. Neben glänzenden Uniformen in der Abendsonne und Chingdarasabum hatte es kurz davor allerdings auch laute Protestrufe von Zuschauern vor dem Ehrenhof des Kanzleramts gegeben. No Brexit schallte dem Besucher aus London entgegen, bis die Nationalhymnen die Rufe übertönten. Sitzend auf weißen Lederstühlen, schon fast ein gewohntes Bild, nahmen Merkel und ihr Gast die Hymnen ab. Dann gab es viel zu besprechen. Johnson baute den Spannungsbogen über die Krisenthemen der Welt auf.
Russia, Iran, China, what's going on in Hong Kong?
Dann ist da noch eine Kleinigkeit.
Including, of course, as you say, the small matter of Brexit.
Die kleine Angelegenheit mit dem Brexit, Johnson, so hatte er vorher angekündigt, kam, um zu verhandeln.
We do need that backstop removed.
Wir müssen diesen Backstop wegbekommen. Das war der Satz für die Öffentlichkeit daheim in Großbritannien. Sein hartes Auftreten hat seiner konservativen Partei zuletzt wieder steigende Umfragewerte beschert, obwohl die Verhandlungspartner von Brüssel über Berlin bis Paris schon vor der Tour des Premiers auf den Kontinent immer wieder deutlich gemacht hatten, dass der im letzten Jahr mit Johnsons Vorgängerin May ausgehandelte Vertrag auf keinen Fall noch einmal aufgeschnürt werde. Der Backstop, die Regelung zur inneririschen Grenze, erklärte Merkel einmal mehr, sei eine Rückfallposition für den Fall, dass es innerhalb einer Übergangsfrist keine Lösung dafür gibt, wie der Brexit mit den Grenzregeln des Karfreitagsabkommens für Irland in Einklang gebracht werden können.
Wenn man eine Lösung hat, wie man das machen will, man hat gesagt, die finden wir wahrscheinlich in den nächsten 2 Jahren. Aber man kann sie vielleicht ja auch in den nächsten 30 Tagen finden. Warum nicht? Dann sind wir einen ganzen Schritt weiter und Da müssen wir uns anstrengen, dass wir so etwas finden.
Ja, 30 Tage, damit sei er zufrieden, antwortete Johnson. Er wisse, dass er nun erklären müsse, wie das genau gehen solle. Wie schon bei früheren Gelegenheiten erwähnte Johnson technische Lösungen, wie immer ohne zu präzisieren, was genau er damit meinte. Bei dieser Reise geht es offenkundig vor allem darum, Standfestigkeit und Furchtlosigkeit zu demonstrieren.
We can do it. Wir schaffen das, I think is the phrase. Clearly.
Selbst Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte zuvor in ungewöhnlicher Offenheit bezweifelt, dass bei neuen Verhandlungen noch irgendwelche Varianten auf den Tisch kommen könnten, über die man nicht bereits gesprochen habe. Es gehe möglicherweise eher um Schuldzuweisungen als um eine wirkliche Veränderung der Datenleiste, hatte Steinmeier bei einem Besuch der slowakischen Präsidentin Susanna Kaputova im Berliner Schloss Bellevue gesagt. Die zentrale Botschaft der Kanzlerin an ihren Gast aus London dürfte daher dieser Satz gewesen sein.
Wir haben immer wieder auch gesagt, wir sind auch vorbereitet, wenn es einen solchen verhandelten Austritt nicht gibt, dass wir dann diesen Austritt vollziehen können.
Das britische Pfund geriet unterdessen weiter unter Druck. Im Laufe des Tages sank der Kurs gegenüber dem des US-Dollars, der des Euros stieg. Finanzmarktanalysten sagten voraus, dass die anhaltende Unsicherheit die britische Währung in den kommenden Wochen weiter belasten werde.
Der britische Premierminister Boris Johnson zu Besuch bei Angela Merkel in Berlin. Stefan Detjen berichtete. Donald Trump und sein Interesse an Grönland. Das ist eine Geschichte, die am Anfang erst einmal absurd klang. Der Anfang, das war vor etwa einer Woche, da kamen zum ersten Mal Berichte auf, denen zufolge Donald Trump Interesse daran hätte, Grönland zu kaufen. Grönland, wohlgemerkt ein autonomes Gebiet zwar, aber fester Bestandteil von Dänemark. Die dänische Regierungschefin hat diesem Kaufinteresse deshalb eine sehr klare Absage erteilt. Und Donald Trump, der hat wiederum auf seine eigene Art reagiert und jetzt einen Staatsbesuch in Dänemark abgesagt. Carsten Schmiester erklärt uns die ganze Geschichte.
Die Dänen halten sich zurück bei offiziellen Reaktionen auf den geplatzten Staatsbesuch. Leicht wird ihnen das nicht gefallen sein, aber so geht Diplomatie, wenn man nicht Donald Trump heißt. Immerhin hatte ihn die Königin persönlich nach Kopenhagen eingeladen. Man sei überrascht, ließ Margarete II. Mitteilen. Mehr habe man nichts zu sagen zur Absage aus Washington, offenbar aus Enttäuschung über die Weigerung, Grönland an die USA zu verkaufen. Erst hatte man diese Idee gar nicht ernst genommen, aber als Trump Meldungen darüber bestätigte, gab es ein klares Nein. Von der grönländischen Regierung zuerst, ohne die ein solcher Deal gar nicht denkbar wäre, aber auch von Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen. Sie nannte das Ganze absurd, bemühte sich aber um gemäßigtere Worte in ihrer offiziellen Stellungnahme zu Trumps Trotzreaktion. Ich bin sowohl verärgert als auch überrascht, dass der Präsident seinen Staatsbesuch abgesagt hat. Die Absage ändert aber nichts am guten Verhältnis zwischen Dänemark und den USA. Wir schauen nach vorne und wollen den guten Dialog fortsetzen. Soweit das offizielle Dänemark. Presse und andere Politiker außerhalb der sozialdemokratischen Minderheitsregierung waren da deutlicher. Trumps Absage gilt als schwerer diplomatischer Affront und als Ausdruck der auf einem Tiefpunkt angekommenen dänisch-amerikanischen Beziehungen. Aaja Chemnitz-Larsen ist grönländische Abgeordnete im dänischen Parlament. Sie wies auf eine aus ihrer Sicht positive Nebenwirkung des Eklats für ihre Heimat hin. Der neue Blick auf das Gemeinsame zwischen Dänemark und Grönland hat den Effekt, dass die Verbindung jetzt stärker wird. Wir erwarten, dass Dänemark sich künftig mehr anstrengt, Grönland bei der Zusammenarbeit als gleichberechtigten Partner zu sehen.
Das
Verhältnis zwischen Dänemark und dem weitgehend autonomen Grönland war bisher nämlich nicht besonders gut. Die Grönländer fühlten sich vernachlässigt und nun auf unerwartete und im Kern ja auch ungewollte Weise aufgewertet.
Carsten Schmiester. Am Telefon ist jetzt Constanze Stelzenmüller. Sie ist Expertin für Außen- und Sicherheitspolitik an der Brookings Institution. Das ist einer der renommiertesten Thinktanks in den USA. Schönen guten Abend nach Washington.
Ja, schönen Abend nach Berlin. Hier ist noch Nachmittag.
Genau. Frau Stelzenmüller, bevor wir jetzt über die Diplomatie sprechen, wie wichtig ist Grönland eigentlich für die USA?
Also es gibt ja jetzt Geschichten darüber, dass selbst Präsident Truman in den späten 40er Jahren mal darüber nachgedacht habe, über Grönland zu erwerben. Ich glaube, man sollte diese angebliche strategische Bedeutung dieser Idee nicht überbewerten. Ich denke, das ist eine Ablenkung von dem, worum es hier eigentlich geht.
Dann erklären Sie uns, worum geht es eigentlich?
Also ich glaube, es sind zwei Dinge, man sollte erstmal anfangen auszuschließen, was hier nicht passiert. Ich glaube, es ist nicht eine Ablenkungstaktik, nicht der Versuch von, sagen wir mal, abzulenken, den Problemen mit der Waffenlobby, den Problemen mit einer sich verdunkelnden Wirtschaftslandschaft und Handelskriegen, die schieflaufen oder mit dem Problem der Einwanderung, das die Administration auch nicht in den Griff kriegt. Und es ist auch nicht sozusagen ein großartiger strategischer Plan oder das, was man hier Three-Dimensional Chess nennt, also dreidimensionalen Schachspiel, sondern das ist, glaube ich, wie hier wird zunehmend kenntlich die Methode Trump. Nämlich ein impulsives Ausagieren einer Idee. Die Mitarbeiter rennen dem hinterher, versuchen das in die Wirklichkeit umzusetzen. Das scheitert aus irgendwelchen Gründen, auch wie in diesem Fall, weil es nie realistisch war. Es gibt Gegenreaktionen und dann gräbt der Präsident sich ein. Und was wir eigentlich sehen, ist die Folge sozusagen einer Präsidialadministration, in der die Sicherungen, die normalerweise durch die administrativen Prozesse und durch verantwortungsvoll agierendes Personal da sind, einfach zunehmend durchbrennen.
Da stellt sich die Frage, hat Donald Trump keine richtigen Berater, die ihm sowas ausreden können?
Naja, ich glaube, die fliehen zunehmend. Also wir sehen ja überall, dass seine Chefberater gehen und dann ersetzt werden durch sogenannte Acting-Berater, also Leute, die zum Beispiel in Jobs, wo es einer Senatsanhörung bedarf und einer Bestätigung durch den Senat, die sozusagen Platzhalter sind und auch sein können, weil sie eben der Bestätigung nicht bedürfen, aber das dann nur befristet machen dürfen. Und die haben dann häufig weder die Erfahrung noch den Rang, um wirklich zu sagen, Chef, das geht nicht. Und dasselbe passiert, glaube ich, gerade in der engeren Verwaltung des Weißen Hauses. Das passiert auf ganzer Linie in Washington, wie mir scheint.
Sie sagen jetzt, Frau Stelzenmüller, ein impulsiv agierender Präsident, quasi ohne Kontrollmechanismen um ihn herum, ohne Berater, die zumindest ihm da reinreden könnten. Muss uns das Sorgen machen?
Ja, natürlich. Es muss uns Sorgen machen, weil man daran ermessen kann, wie sehr die normalen Kontrollprozesse, die es in einer vernünftig funktionierenden Verwaltung in einer repräsentativen Demokratie gibt, erodieren. Das können wir ehrlich gesagt auch gelegentlich in Europa sehen. Damit steht Amerika nicht alleine. Aber hier passiert es gerade wirklich drastisch und in Verbindung mit den anderen Problemen der Außenpolitik dieser Administration. Also dem, sagen wir mal, Spielen mit dem Risiko gleichzeitig auf mehreren Kontinenten, sei es mit Venezuela oder im Nahen Osten oder im Verhältnis zu Nordkorea oder China, in Verbindung mit den Handelskriegen, die begonnen werden, gestoppt werden, wieder begonnen werden, ohne klares Ziel, ohne klares politisches Ziel, ja, wo Zwangsmittel wie Strafzölle und Sanktionen eingesetzt werden, aber auch wieder ohne, dass das sozusagen auf eine bestimmte neue Ordnung hinführt. Und in Verbindung mit einer, sagen wir mal, einem Drangsalieren von Demokratien und einer Umarmung von Autokraten, würde ich sagen, dass da sich eine strategische Verdunklung der Weltlandschaft, der Weltpolitik langsam anbahnt, oder ich würde sagen, wir sind mittendrin, die für uns alle hochproblematisch, um nicht zu sagen gefährlich ist.
Könnte man denn in diesem einen Fall vielleicht auch sagen, Dänemark hätte vielleicht etwas anders reagieren können, vielleicht etwas weniger schroff?
Ehrlich gesagt, das könnte man, das ist eine ganz schwierige Gratwanderung, weil ich glaube, dass die Bürger unserer Länder inzwischen auch so aufgebracht sind, man könnte das dieselbe Frage stellen bei der Harvard-Rede im Mai von Bundeskanzlerin Merkel. Muss das sein? Kann man nicht, sagen wir mal, etwas subtiler sein? Muss man sich so offen mokieren? Muss man so offen sagen, das machen wir überall nicht mehr mit? Und ich bin geneigt dazu zu sagen, ja, wir sollten nicht sozusagen unsere Verbindungen abbrechen lassen, weil Europa in Washington und in Amerika viele, viele Freunde hat. Und ich glaube, dass wir in der Tat besser daran tun könnten, diese Beziehungen zu managen. Aber letztlich das Problem einer zunehmend unberechenbaren amerikanischen Politik bleibt. Und ich habe den Verdacht, dass wir darauf alle in der Sache wenig Antwort haben, sonst würden wir uns in unserer eigenen Außen- und Sicherheitspolitik anders verhalten.
Hm. Was ist mit Dänemark selbst? Müssen die jetzt befürchten, dass Präsident Trump sie sozusagen weiter auf dem Kieker hat?
Ich glaube, dass es nicht lange dauern wird, bis ein anderes Thema die Aufmerksamkeit des Präsidenten hat. Aber was man ja eben gerade in Ihrem Beitrag gehört hat, ist, dass die Grönländer das Gefühl haben, dass man sie jetzt vielleicht in Kopenhagen etwas ernster nimmt. Ähnlich wie der Brexit ja auch in Europa dazu führt, dass die Kontinentaleuropäer und die Iren einander anschauen und sagen, naja, also offensichtlich brauchen wir einander doch mehr, als wir dachten. Aber Tatsache ist, dass ich glaube nicht, dass die Dänen befürchten müssen, jetzt von Amerika ausgegrenzt zu werden. Aber es wäre natürlich schon vernünftig, dass wir uns alle in Europa fragen, was geben wir eigentlich in unserem eigenen und im europäischen Interesse aus für unsere Verteidigung und Sicherheit, damit wir das leisten können für den Fall, dass wir uns nicht auf Amerika verlassen können. Und das würde uns dann auch sehr helfen, im Verhältnis zu all den vielen Leuten, die hier uns noch sehr zugetan sind und die wissen, was wir als Bündnispartner wert sind.
Sagt hier bei uns im Deutschlandfunk Constanze Stelzenmüller vom Think Tanks Brookings Institution in Washington. Vielen Dank für das Interview, Frau Stelzenmüller.
Schönen Abend noch nach Berlin.
Ihnen auch einen schönen Tag. Damit gehen wir um 23.29 Uhr tatsächlich nach Berlin in unser Hauptstadtstudio, dass Olaf Scholz seinen Hut in den Ring wirft für die Kandidatur zum SPD-Parteivorsitz. Das ist schon seit einigen Tagen bekannt. Den Namen seiner Co-Kandidatin Clara Geiwitz, den kennen wir seit gestern. Heute nun haben sich die beiden zum ersten Mal ausführlich zur Kandidatur geäußert und sich und ihr Programm präsentiert. Barbara Schmidt-Matern hat das für uns beobachtet.
Der buchstäblich frische Wind, den die SPD in diesen Tagen sucht, wehte um die Mittagszeit herum in der Bundespressekonferenz. Die frische Brise ist 43 Jahre alt, dreifache Mutter und Landtagsabgeordnete aus Brandenburg. Clara Geiwitz sagt über Clara Geiwitz:
Wenn Olaf Scholz mit Clara Geiwitz antritt, sagen sie ja, das ist offensichtlich das dekorative Salatblatt an seiner Seite. Ich glaube, die Kombination aus einem Menschen, der in der Bundesregierung Verantwortung trägt, und jemanden, der etwas freier auch einfach das Ohr in die Partei halten kann, ist für die Partei und die SPD, glaube ich, gar keine schlechte.
Geiwitz gilt in Potsdam nicht gerade als Linke, eher als nüchterne und selbstbewusste Pragmatikerin. Bei der Durchsetzung des Paritätgesetzes zur verstärkten Gleichstellung von Frauen und Männern im Landtag war Geiwitz eine treibende Kraft. Und ganz paritätisch will sie nun mit Olaf Scholz auch die SPD führen. Es werde nicht so sein,
dass einer die Weltpolitik erklärt und der andere die SPD-Unterbezirksparteitage besucht, sondern wir werden das auf Augenhöhe partnerschaftlich machen.
Doch für den neuen Mann an ihrer Seite ist das gemischte Doppel offenbar noch gewöhnungsbedürftig. Er meint natürlich vier Schultern.
Denn wenn man das auf zwei Schultern packen kann, dann geht es leichter, als wenn man das alleine macht. Und wenn man vertrauensvoll zusammenarbeiten kann, dann funktioniert das sogar doppelt gut.
Beide Kandidaten betonen, dass sie die wichtigen Themen der Zeit angehen wollen. Klima, Globalisierung, gleichwertige Lebensverhältnisse in Ost und West, soziale Sicherheit.
Ich glaube, wenn die SPD wieder die Partei ist für die Leute, die morgens aufstehen, zur Arbeit fahren, dann bin ich auch sehr froh und zuversichtlich, dass sie auch wieder ein gutes Verständnis für uns entwickeln und für die SPD.
Das klingt wie einst bei Kurt Beck und Hannelore Kraft, nah bei den Leuten sein, die SPD als Kümmererpartei. Geiwitz betont diesen Anspruch immer wieder in der einstündigen Pressekonferenz, vielleicht auch deshalb, weil ihr Kompagnon Scholz nicht gerade in dem Ruf steht, die Herzen der Genossen zu erwärmen. Doch der Hanseat versucht es zumindest.
Ich bin seit meinem 17. Lebensjahr Sozialdemokrat. Das ist eine Angelegenheit, die ich sehr persönlich nehme, ob es der SPD gut oder schlecht geht. Und was ich mir wünsche, ist eine mutige SPD. Und das heißt natürlich, dass man dann auch selber mutig sein muss.
Sagt Scholz zu der Frage, wieso er nun doch glaubt, entgegen früherer Aussagen der Doppelbelastung von Partei und Ministeramt gewachsen zu sein. Die Frage nach der Großen Koalition spielt das frisch gebackene Kandidatenduo hingegen herunter. Die Basis interessiere sich mehr für Sachthemen als für die Zukunft der GroKo.
Und deshalb spricht manches dafür, dass auf den Regionalkonferenzen, überall da, wo wir jetzt diskutieren, die Frage GroKo zwar eine Rolle spielt, aber nicht im Mittelpunkt steht. Denn jeder weiß, mit der Vorsitzendenwahl wird darüber nicht entschieden.
Das stimmt nur bedingt, denn gut die Hälfte der Aspiranten auf den SPD-Vorsitz wirbt offensiv dafür, das Bündnis mit CDU und CSU aufzulösen. Olaf Scholz hingegen will die Koalition aufrechterhalten. Clara Geiwitz findet einen anderen Dreh. Sie will für eine starke SPD kämpfen, damit die Genossen eines Tages auf Bundesebene einmal wieder eine andere Option haben, als immer nur mit der Union zu regieren, sagt sie. So viel Pragmatismus erstaunt sogar einen Olaf Scholz.
Aus Berlin, Barbara Schmidt-Matern. Die Zeit 23.33 Uhr. Wir machen weiter mit Kurzbeiträgen aus dem In- und Ausland. Und da geht es zunächst noch einmal nach Washington. US-Präsident Donald Trump sieht sich Antisemitismusvorwürfen gegenüber. Er hat gesagt, amerikanische Juden, die die Demokraten wählen, seien illoyal. Zu den Reaktionen Thorsten Teichmann.
Kritik an den antisemitischen Ausfällen des Präsidenten kommt aus allen politischen Richtungen. Der Sprecher der liberalen jüdischen Interessensorganisation J Street, Bayrov, schrieb in einer Erklärung, es sei nicht verwunderlich, dass die rassistischen und unaufrichtigen Angriffe des Präsidenten auf Kongressabgeordnete mit nicht weißer Hautfarbe jetzt den Schmähungen von Juden übergehen. Jonathan Greenblatt von der Anti-Defamation League, der auch die demokratischen Abgeordneten Tlaib und Omar scharf kritisiert, weist Präsident Trump darauf hin, dass der Vorwurf, Juden seien illoyal, lange Zeit benutzt worden ist, um Juden anzugreifen. Der US-Präsident hatte behauptet, dass jüdische Amerikaner, die für die Demokraten stimmen, entweder unwissend oder sehr illoyal seien. Illoyal gegenüber dem Staat Israel, meinte Trump, das wurde aus der vorhergehenden Frage an ihn klar. Das alles ist nicht neu. Im März hatte Trump vor Republikanern jüdischen Glaubens erklärt, er habe ihren Ministerpräsidenten gerade im Weißen Haus getroffen. Gemeint war der israelische Regierungschef Netanyahu. Das Vorurteil von der doppelten Loyalität jüdischer Amerikaner scheint bei Trump sehr tief zu sitzen. Der Präsident versucht seit den Kongresswahlen im November, die demokratischen Abgeordneten Tlaib und Omar als radikale Demokraten zu stigmatisieren. Omar stand in der Kritik, weil auch sie die Beziehung jüdischer Amerikaner zu Israel mit einer angeblich doppelten Loyalität in Verbindung gebracht hatte. Die israelische Regierung hatte womöglich auf Drängen der US-Administration beiden Demokratinnen die Einreise für einen offiziellen Besuch verwehrt.
Der australische Kardinal Pell ist einer der hochrangigsten Kirchenvertreter, die wegen sexuellem Missbrauch verurteilt wurden. Und bei der Haftstrafe bleibt es auch. Ein australisches Gericht hat seinen Berufungsantrag nämlich abgelehnt. Lena Bodewein.
Pell war in erster Instanz zu 6 Jahren Haft wegen Kindesmissbrauchs verurteilt worden. Der Geistliche soll als Erzbischof von Melbourne im Jahr 1996 zwei Chorknaben in einem Hinterraum der St. Patrick's Kathedrale gezwungen haben, sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen. Nach Ansicht der Jury hat er die beiden 13-Jährigen unsittlich berührt und den einen zum Oralsex gezwungen. Pell hatte das immer vehement bestritten. Nach dem Scheitern seiner Berufung muss der 78-Jährige mindestens bis 2022 in Haft bleiben, bevor ein Antrag auf Bewährung möglich ist. Der Schuldspruch gegen ihn erging schon Mitte Dezember des vergangenen Jahres, aber wegen einer Nachrichtensperre durfte er monatelang nicht bekannt gemacht werden. George Pell ist der ranghöchste Geistliche der katholischen Kirche, der des Kindesmissbrauchs für schuldig befunden wurde. Als Finanzchef des Vatikans war er der drittmächtigste Mann in der Organisation.
Viele britische Firmen rechnen für die Zeit nach dem Brexit mit langen Wartezeiten an den Grenzen. In Schottland gibt es deshalb jetzt Pläne für eine neue Fährverbindung in die Niederlande. Ludger Katzmierzak.
Niederländischen Medienberichten zufolge plant das Unternehmen TEC Farragon eine tägliche Fährverbindung zwischen Rosyth in der Nähe von Edinburgh und Eemshaven in der Provinz Groningen. Die Nähe zu Deutschland und gute Autobahnanbindungen sollen den Ausschlag für den Standort an der Emsmündung gegeben haben. Deutschland, Dänemark und die Niederlande sind wichtige Absatzmärkte für die schottische Whisky- und Holzindustrie. Seit 2011 verschiffen schottische Betriebe ihre Waren über das südenglische Dover nach Calais. Wegen des bevorstehenden Brexits fürchten diese Unternehmen künftig lange Zollkontrollen und Wartezeiten. Bei einer direkten Verbindung mit den Niederlanden würden solche Kontrollen wegfallen. Die Fähren sollen überwiegend Güter, aber auch Passagiere mit ihren Autos transportieren. Die Überfahrt wird voraussichtlich 20 Stunden dauern. Erste Testfahrten sind für den Oktober geplant.
Der Handelsstreit zwischen den USA und China wird auf der ganzen Welt mit Sorge verfolgt. Jetzt hat Präsident Trump zum ersten Mal zugestanden, dass dieser Streit auch der US-Wirtschaft schadet. Arthur Landwehr.
Donald Trumps Handelskrieg, insbesondere mit China, könnte zum Boomerang für die amerikanische Wirtschaft werden. Das hat der Präsident jetzt erstmals eingeräumt. Aber, so sagt er, langfristige Interessen hätten Priorität gegenüber kurzfristigen Sorgen. Die Wirkung aber droht, die Binnennachfrage zu treffen, die entscheidend für das amerikanische Wachstum ist. Ökonomen gehen inzwischen davon aus, dass allein die Zölle auf importierte Waren aus China und Europa den Durchschnittshaushalt mit $800 belasten werden. Um dem entgegenzuwirken, denkt Trump an neue Steuersenkungen. Zum einen will er die Einkommensteuer reduzieren, was der breiten Bevölkerung zugute käme und den Konsum stabil halten soll. Zum anderen will er parallel die Kapitalgewinnsteuern senken. Davon profitierten in erster Linie Aktien- und Immobilienbesitzer. Kostenpunkt rund $100 Milliarden, um die der nationale Schuldenberg wachsen würde. Unabhängig von diesen Plänen beharrt der Präsident darauf, dass die amerikanische Wirtschaft stabil sei. Eine drohende Rezession werde in erster Linie herbeigeredet.
Der Deutsche Fußballbund braucht nach dem Rücktritt von Präsident Reinhard Grindel einen Neuaufbau und einen neuen Präsidenten. Das soll Fritz Keller werden. Heute hat der sich in Berlin vorgestellt. Stefanie Batschik.
Mit einem entspannten Lächeln auf dem Gesicht betrat Fritz Keller um 15 Uhr den Pressekonferenzraum in Berlin, umringt von Kameraleuten. Der 62-Jährige hatte einen kleinen Marathon hinter sich. Erst die Vorstellungsrunde bei den Regional- und Landesverbänden am Morgen und dann den Auftritt vor den Vertretern der Deutschen Fußballliga. Das Ergebnis: beide Lager stehen hinter ihm. Keller lobte die Gespräche mit der DFB-Findungskommission in den letzten Wochen, gab aber auch zu, dass die Aufgabe, DFB-Präsident zu werden, nicht in seiner Lebensplanung stand. Sein Plan: Vertrauen und Glaubwürdigkeit zurückgewinnen. Er will einen Vergütungsausschuss ins Leben rufen. Die Zahlungen an das Präsidium sollen künftig künftig transparent sein. Und Fritz Keller kündigte zur Verblüffung der Anwesenden noch an, in den Gremien der UEFA und FIFA soll ihn sein zukünftiger Stellvertreter Dr. Rainer Koch vertreten, aus Zeitgründen.
Mögliche neue Fusionen im Automobilsektor, das waren heute eins der Themen an den internationalen Börsen. Aus Frankfurt, Jan Plate.
Am Aktienmarkt wird wieder etwas mehr über eine Fusion der Autobauer Fiat Chrysler und Renault spekuliert. Zuletzt waren Verhandlungen gescheitert, doch einem Zeitungsbericht zufolge ist der Gesprächsfaden nicht abgerissen. Mit den Fusionsspekulationen haben Fiat und Renault-Aktien durchschnittlich um 3,5% zugelegt. Für die Konkurrenten könnte das weniger Wettbewerb bedeuten und zwei Unternehmen, die erstmal miteinander beschäftigt sind. Der Index für die europäische Automobilbranche ist um mehr als 1,5% gestiegen. Anteilsscheine von BMW, Volkswagen oder Daimler sind ähnlich stark nach oben geklettert. Wobei es auch für den deutschen Aktienindex DAX um mehr als 1% nach oben ging, auf 11.803 Punkte. Investoren hoffen auf weitere niedrige Zinsen der Notenbanken und konjunkturstützende Maßnahmen. Hingegen ging es für die Commerzbank um 0,5% nach unten. Medienberichten zufolge will die Bank weiter sparen und eventuell hunderte Filialen schließen. Am Donnerstag wird das Unternehmen CTS Eventim Geschäftszahlen vorlegen. CTS Eventim wurden zuletzt die Verträge zur Erhebung der Pkw-Maut gekündigt.
Soweit der Börsenbericht von Jan Plate. In Italien, da hat Lega-Chef Matteo Salvini möglicherweise aufs völlig falsche Pferd gesetzt. Eigentlich hat er ja die Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung aufgekündigt, um möglichst schnell Neuwahlen zu bekommen und dann selbst Regierungschef zu werden. Daraus wird erstmal nichts. Stattdessen wird in Rom jetzt immer mehr, immer häufiger über ein Bündnis aus Fünf-Sterne-Bewegung und der Demokratischen Partei spekuliert. Und die Anzeichen dafür, die werden immer deutlicher. Jörg Seiselberg.
Die Chancen auf eine neue Regierung steigen. Sowohl in der Führung der Demokratischen Partei als auch in der Fünf-Sterne-Bewegung gibt es erste politische Lockerungsübungen für eine mögliche Koalition. Demokratenchef Nicola Zingaretti signalisierte nach einem Treffen der Parteispitze, dass die Schwesterorganisation der deutschen SPD für die Bildung einer Regierung zur Verfügung steht. Wir sind bereit, bei Staatspräsident Mattarella vorzusprechen und wir sind äußerst offen, die Bedingungen für eine Regierung der Wende zu prüfen, die unserem Land dient, in einem Moment, der demokratisch, wirtschaftlich und sozial so schwierig ist. Morgen haben die Demokraten wie auch die Fünf-Sterne-Bewegung einen Termin bei Mattarella, nachdem der Staatschef bereits heute mit den Präsidenten der beiden Parlamentskammern und Vertretern der kleinen Fraktionen berät, wie die Regierungskrise gelöst werden kann. Zingarettis Demokratische Partei verbindet ihr Angebot, in eine Regierung einzusteigen, allerdings mit Bedingungen. Konkret hat die Parteispitze heute 5 Forderungen formuliert, die aus Sicht der bislang größten Oppositionskraft erfüllt sein müssen, damit sie Ja sagt zu einer neuen Koalition. Ein Bekenntnis zur Europäischen Union, nachhaltige Umweltpolitik, eine umverteilungsorientierte Sozial- und Wirtschaftspolitik mit Investitionen, eine neue Migrationspolitik und eine vollständige Anerkennung der Prinzipien der parlamentarischen Demokratie. Ein Punkt, der offensichtlich der von der Fünf-Sterne-Bewegung häufig praktizierten Basisdemokratie Grenzen setzen soll. Parallel zu ihren 5 Forderungen machen die Demokraten deutlich, dass sie mehr wollen als nur eine Übergangsregierung. Auf jeden Fall muss eine solche Regierung die Ambition haben, bis zum Ende der Legislaturperiode zu kommen. Natürlich kann dann immer etwas Unvorhersehbares passieren. Aber wir können nicht mit der Vorstellung anfangen, dass man in ein paar Monaten wieder wählen geht, sagt der stellvertretende Parteivorsitzende Andrea Orlando. Auch der ehemalige Regierungschef der Demokraten Matteo Renzi unterstreicht sein Ja zu einer Zusammenarbeit. Wenn es möglich sei, so Renzi im französischen Fernsehen, sollten die Demokraten eine Regierung mit der Fünf-Sterne-Bewegung bilden. Auf Seiten des potenziellen Koalitionspartners sind die Signale etwas weniger offensiv. Aber auch Hardliner in der Fünf-Sterne-Bewegung signalisieren Gesprächsbereitschaft in Sachen gemeinsamer Regierung. Autonomieminister Buffagni will sich einer Zusammenarbeit mit den Demokraten nicht verschließen. Ich war immer skeptisch, was Abkommen mit wem auch immer anbelangt, auch beim Abkommen mit der Lega. Für mich gibt es da keine großen Unterschiede. aber wir stehen dem Staatspräsidenten zur Verfügung, um gemeinsam über die beste Lösung nachzudenken, weil die Bedürfnisse der Italiener an erster Stelle stehen. Der Führer der Fünf-Sterne-Bewegung, Vizepremier Di Maio, berichten italienische Medien, habe bereits Kontakt aufgenommen mit Demokratenchef Zingaretti. In dem Gespräch sei es um ein Thema gegangen: Wie kann eine gemeinsame, stabile Regierung entstehen? Lega-Chef Matteo Salvini, der die Regierungskrise ausgelöst hat, gibt sich in den sozialen Medien und in Interviews immer noch selbstbewusst. In einem Gespräch mit Journalisten aber hat der Innenminister nach Darstellung des Corriere della Sera eingeräumt, die Wahrscheinlichkeit, dass es die von ihm erhofften Neuwahlen geben wird, sei auf 10% gesunken.
Der Bericht von Jörg Seiselberg. Und wir bleiben in Italien. Dort ist nämlich auch das Drama um das Flüchtlingsschiff Open Arms zu Ende gegangen. Dutzende Menschen hatte die Crew des Schiffs im Mittelmeer aus dem Wasser geholt. Wochenlang hing das Schiff dann vor der Insel Lampedusa fest. Das Einlaufen in den Hafen wurde der Mannschaft immer wieder untersagt, weil Innenminister Salvini das so wollte. Erst ein Gericht hat diesen Zustand heute nun beendet und die Flüchtlinge konnten an Land. Sie werden jetzt auf andere EU-Staaten verteilt. Lisa Weiß berichtet genauer.
Sie jubeln und klatschen, singen ausgelassen das Lied Bella Ciao. Die Erleichterung, dass sie in Italien an Land dürfen, ist den rund 80 Migranten an Bord der Open Arms sichtlich anzumerken. Die Seenotrettungsorganisation Proaktiva Open Arms hat dieses Video auf Twitter geteilt. In der vergangenen Nacht ist das Schiff in den Hafen der Insel Lampedusa eingefahren. Mit Bussen wurden die Migranten dann in ein Auffanglager gebracht. Es ist das Ende eines wochenlangen Hin und Hers. Ein Ende, das die zuständige Staatsanwaltschaft von Agrigent nach einem Besuch auf dem Schiff angeordnet hatte, wohl wegen der hygienischen Zustände und der Verfassung der Menschen an Bord. Ein Ende, das zusammenfiel mit dem Ende von Italiens populistischer Regierung und das ausgerechnet der Politiker als erster verkündete, der die Open Arms auf keinen Fall in einen italienischen Hafen einfahren lassen wollte. Matteo Salvini eilte als Innenminister aus der Senatssitzung, in der Italiens Ministerpräsident seinen Rücktritt ankündigte, um dann zu erklären: Die Staatsanwaltschaft von Agrigent will die Open Arms beschlagnahmen. Das führt dazu, dass die Migranten an Land gehen werden. Während, stellt euch vor, ein Militärschiff von Spanien aus losgefahren ist, Richtung Italien, um diese Migranten abzuholen. Denn eigentlich sollte die Open Arms in den nächsten Tagen von einem spanischen Marineschiff nach Palma de Mallorca begleitet werden. Dort hätten die Migranten dann an Land gehen und auf 6 europäische Länder verteilt werden sollen. Das Schiff fahre jetzt erst einmal weiter Richtung Italien, um sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen und möglicherweise einige Migranten mit nach Spanien zu nehmen, sagte ein Sprecher der spanischen Regierung der ARD. Die Open Arms lag schon seit mehreren Tagen in Sichtweite der Insel Lampedusa, die Migranten durften aber bisher nicht an Land. Spanien hatte schließlich angeboten, das Schiff könne den nächstgelegenen spanischen Hafen ansteuern. Die Seenotrettungshelfer auf der Open Arms sahen sich aber wegen der angespannten Situation an Bord nicht in der Lage, noch einmal mehrere Tage übers Mittelmeer zu fahren. Dass ihr Schiff jetzt erst einmal beschlagnahmt worden ist, das sei der Preis, den die Organisation bezahlen müsse, um sicherzustellen, dass den Migranten geholfen werde, schrieb proaktiver Gründer Oskar Kamps auf Twitter. Was mit dem Schiff passiert, ist noch unklar. Laut Matteo Salvini konzentrieren sich die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wohl vor allem auf ihn selbst.
Die Demonstrationen in Hongkong, die sorgen zunehmend auch für internationale Spannungen. Vor allem die britische Regierung hat immer wieder klargemacht, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung in Hongkong unbedingt weiter gelten müsse. Das ist ein Warnsignal der ehemaligen Kolonialmacht. Ein Warnsignal, das in Peking allerdings eine Menge Verärgerung auslöst. Jetzt werden die Beziehungen weiter belastet. China hat nämlich einen Mitarbeiter des britischen Konsulats in Hongkong festgenommen. Was dahinter steckt, sagt uns Steffen Wurzel.
Nach Angaben seiner Hongkonger Familie machte Simon Cheng eine Dienstreise nach Shenzhen am Donnerstag vor 2 Wochen. Auf der Rückfahrt nahm ihn die chinesische Polizei fest und seitdem sitzt der Mitarbeiter des britischen Generalkonsulats Hongkong in chinesischem Polizeigewahrsam. Das hat Geng Shuang, der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, heute in Peking bestätigt. Cheng sitze eine 15-tägige Strafe in sogenannter Verwaltungshaft ab, weil er Vorschriften für die öffentliche Sicherheit verletzt habe, sagte Geng. Was genau die chinesischen Behörden Simon Cheng vorwerfen, bleibt unklar. Auch ob das Ganze mit den Anti-Regierungsprotesten in Hongkong zu tun hat, ließ der Außenamtssprecher in Peking offen. Verwaltungshaft, das ist eine spezielle Art der Bestrafung in China, für die kein Gerichtsurteil nötig ist. Die Polizei kann Verwaltungshaft nach eigenem Ermessen anordnen und Menschen auf diese Art und Weise bis zu 20 Tage lang festhalten. Der 28-jährige Simon Cheng ist Hongkong-Chinese und arbeitet für die Wirtschaftsabteilung des britischen Generalkonsulats in der autonom regierten Stadt. Nach Medienberichten hat er auch einen britischen Pass, und zwar einen sogenannten Überseepass. Den besitzen in der früheren britischen Kolonie Hongkong viele Menschen, die vor der Übergabe der Stadt an China 1997 geboren wurden. Von den Behörden in Festlandchina allerdings wird dieser spezielle britische Überseepass nicht anerkannt. Und so betonte der Sprecher der chinesischen Staatsführung heute: Lassen Sie mich eines klarstellen. Der Betroffene ist ein Hongkonger, er ist kein Brite. Er ist ein Chinese und damit ist das Ganze eine innere Angelegenheit Chinas. Der Fall Simon Cheng sorgt für zusätzliche Spannungen im britisch-chinesischen Verhältnis. Die Regierung in London hat sich in den vergangenen Wochen immer wieder kritisch zu Chinas Rolle bei den Hongkonger Massenprotesten geäußert. Das wiederum sorgt in Peking für großen Ärger. Chinas Staats- und Parteiführung ging die britische Regierung deswegen zuletzt mehrfach hart an. So auch heute. Außenamtssprecher Geng Shuang forderte die britische Regierung auf, unverantwortliche Bemerkungen zu unterlassen und sich nicht in innere Angelegenheiten Chinas einzumischen.
Annegret Kramp-Karrenbauer, die Bundesverteidigungsministerin, ist zurzeit im Irak unterwegs. Sie hat dort und in Jordanien in den vergangenen Tagen viel mit Politikern und mit Soldaten gesprochen. Heute nun ganz andere Gesprächspartner. Die Besucherin aus Berlin hat sich mit Opfern des Islamischen Staates getroffen. Klaus Remme war mit dabei.
Zwei Tage ging es vor allem um die Zukunft des Anti-IS-Mandats der Bundeswehr. Heute Vormittag kamen die zu Wort, die den IS-Terror am besten beschreiben können. Junge Frauen, Jesidinnen, die teilweise jahrelang in Gefangenschaft waren. Annegret Kramp-Karrenbauer nimmt sich eine Stunde Zeit, um mit ihnen zu sprechen. Da ist Melika, 35 Jahre alt, vom IS versklavt und in ihrer Gefangenschaft verkauft und wiederverkauft. Verkauft. Und wieder verkauft. 10-mal ging das so. Zuletzt für 17.000 Dollar freigekauft von ihrer Schwester. Und da ist Martin, 13 Jahre alt. Schüchtern wartet sie in Jeans und im gelb-orangen T-Shirt mit dem Aufdruck California auf die Ministerin. Als 8-Jährige geriet sie für 3 Jahre in die Fänge des IS. Düsen Tekkal, die Gründerin der Hilfsorganisation Hava Help, übersetzt für die Journalisten.
Sie hatte komplett die kurdische Sprache vergessen, kein Wort mehr gesprochen. Die waren halt sozusagen gedrillt darauf, den Koran zu lesen und zu rezitieren und durften auch nur Arabisch reden.
Tekka kennt die Familie des Mädchens seit Jahren. Hava Help bietet konkrete Hilfe, Alphabetisierungskurse, Nähkurse, digitale Grundkenntnisse.
Das Leben ist wieder schön, sagt sie. Sie geht wieder in die Schule, sie lebt in Sharia mit ihrem Vater alleine. Die sind quasi die einzig Übergebliebenen und eigentlich immer mit diesen Fotos bei sich. Also es gibt eigentlich keine Phase, wo ich den Papa sehe, wo er die nicht hat, die Bilder. Es geht ihr wieder besser.
Die Journalisten dürfen bei dem Gespräch der Frauen mit der Ministerin und den Bundestagsabgeordneten nicht dabei sein. Ein berührender und sehr bewegender Termin, sagt die SPD-Abgeordnete Siemtje Möller anschließend. Hat sie den Eindruck, dass diesen Frauen eine Rückkehr in Normalität möglich ist?
Die Frauen wünschen sich das. Sie sind zum Teil auch zurückgekehrt in ihre Heimatorte, um dann wieder angegriffen zu werden vom IS. Sie wünschen sich eine Rückkehr. Sie wünschen sich auch einen Verbleib in der Heimatregion. Dass es beispielsweise Rückzugsorte, Häuser gibt, in die sie zurückkehren können, weil das haben sie eben einfach nicht.
Wäre das nicht ein Ausweg für den Konflikt in der Koalition? Warum hilft sich die SPD als Begründung für den Einsatz hier nicht mit einer humanitären Notwendigkeit?
Wir stehen ja dazu, dass wir weiterhin humanitäre und auch zivilgesellschaftliche Hilfe leisten. Wir sind ja größtes Geberland im Irak und das ist schon in einem sehr erheblichen Umfang. Und ja, natürlich ist es so, dass wir das auch weiterführen wollen. Ich glaube, das humanitäre und zivile Engagement ist vollkommen unbeschritten.
Es war ein Gespräch unter Frauen, sagt Düsen Tekkal. Auch deshalb sei es so eindrücklich gewesen.
Die Ministerin war sehr beeindruckt von der Stärke dieser Frauen, hat auch noch mal gezielt danach gefragt, woher nimmt ihr die Kraft? Und die Antwort einer IS-Überlebenden war: Ich habe so viel durchlitten in den 4 Jahren Gefangenschaft. Ich wurde 10-mal verkauft, vergewaltigt, dass ich jetzt nur noch eins habe, keine Angst mehr.
Der Bericht von Klaus Reimer. Und zum Schluss der Sendung noch der Blick in die Kommentare der Tageszeitung von morgen mit Jörg-Christian Schillmeller.
Und in den Zeitungen geht es um Boris Johnson und den Brexit und um Donald Trump und Grönland. Die hessische Niedersächsische Allgemeine schreibt, Boris Johnson trage sein Brexit First nun in Berlin und Paris vor, Zitat, und hofft, die ultimative Drohung mit dem harten EU-Ausstieg zum 31. Oktober werde die Kanzlerin oder den französischen Präsidenten schon dazu bewegen, das ausgehandelte Vertragspaket mit der EU noch einmal aufschnüren zu lassen. Doch Merkel und Macron denken nicht daran, denn der Backstop, also die Garantie, dass es zu keiner geschlossenen Grenze zwischen Iren und Nordiren kommt, wird nicht angetastet. Er ist für die Bewahrung des Friedens auf der irischen Insel unverzichtbar. Die Augsburger Allgemeine sieht Johnson ähnlich kritisch. Der Polit-Hazardeur fordert Unmögliches, um einen möglichen harten Brexit, den er in Kauf nimmt, den Europäern anzulasten. Die westfälischen Nachrichten haben Johnsons Antrieb erkannt. Der Brite nutzt die Staatsbesuche in eigener Sache. In London herrscht Wahlkampf. Da ist er wieder, der blonde Populist. Er plant Neuwahlen und damit seinen Machterhalt. Ganz der Trump von der Insel. Und die Rheinpfalz fügt hinzu, nicht nur äußerlich erinnert Boris Johnson an US-Präsident Donald Trump. Auch in Sachen Politikstil scheint sich der Brite einiges bei Trump abgeschaut zu haben. Die Passauer Neue Presse geht näher auf den US-Präsidenten und auf dessen Wunsch ein, Grönland zu erwerben. Schon die Idee, Dänemark die größte Insel der Welt abkaufen zu wollen, war an Abstrusität kaum zu toppen. Vollends wirr wird die Geschichte nun nach Trumps Absage seines Dänemark-Besuchs. Wie ein beleidigtes Kind, das sein Spielzeug nicht bekommt, zieht er sich in die Schmollecke zurück. Allerdings nicht, ohne vorher noch die dänische Ministerpräsidentin durch den Kakao gezogen zu haben. Der Nordkurier wiegelt ab. Kaufen werden die USA die Insel ganz bestimmt nicht. Das geht völkerrechtlich überhaupt nicht. Aber dass die Bewohner Grönlands sich von Dänemark lossagen und stattdessen zu den USA übertreten, das ist längst nicht so abwegig, wie viele Medienberichte in den USA und ganz besonders in Europa der Öffentlichkeit gerade weismachen wollen. Die USA haben ihr Territorium in der Vergangenheit schon mehrfach erweitert und mehrere von Trumps Vorgängern warben früher bereits um Grönland. Aus Sicht der oberhessischen Presse ist Trumps Idee nicht mehr als ein plumper Kolonialisierungsversuch, der heutzutage nur noch Kopfschütteln hervorruft. Länder wie China agieren da geschickter. Während Trump afrikanische Länder gern mal als Dreckslöcher beleidigt, erschließt die Weltmacht aus dem fernen Osten gerade dort mit respektvollerem Umgang, hohen Investitionen, Krediten und gegenseitigen Abkommen lautlos, aber sehr zielgerichtet neue Absatzmärkte.
Ja, Christian Schillmöller, vielen Dank für diesen Blick in die Kommentarspalten der Tageszeitung von morgen. Hier im Deutschlandfunk geht es gleich nach den Nachrichten um Mitternacht weiter mit dem Kollegen Wladimir Balzer und der Sendung Fazit. Bis hierher war am Mikrofon Tobias Armbruster. Vielen Dank für Ihr Interesse und eine gute Nacht.